Servus miteinander. Nach 2 Wochen Sommerpäuschen sind wir zurück mit einer neuen Folge. Mir ist an 4, Folge 12 schon. Heute mit Torben. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und Kerry, du bist auch dabei. Hola.
Guten Morgen. Buenos Dias.
Ja, wir sprechen heute in der Folge natürlich eben über ihn. Luis Diaz kam gestern in München an. Gerade eben, wir nehmen jetzt Mittwoch um 10 Uhr auf. Um 10 Uhr wurde es offiziell. Gerade eben gehen wir natürlich gleich noch drauf ein. Sprechen über ihn. Bin gespannt auf eure Einschätzung. Wir gucken natürlich aber auch auf die anderen Transferthemen rund um den FC Bayern. Unter anderem auf Adam Asnou und seinen Abgang zu Everton. Und wir blicken auch ein bisschen schon mal voraus auf die kommenden Wochen. Auf geht's.
Mir san 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Ihr beiden, gestern ein sehr ungewöhnlich früher Arbeitsbeginn für uns drei. Luis Diaz ist gelandet sehr früh. Bei mir hat der Wecker um 6 Uhr geklingelt. Bei euch, glaube ich, um ähnliche Zeiten. Kerry, du warst dann am Flughafen, hast ihn sozusagen in Empfang genommen. Wie war das erste Aufeinandertreffen mit ihm?
Ja, ich wäre gerne um 6 Uhr aufgestanden. Ich war schon um 5 Uhr wach und habe dann gesehen, dass der Flug doch ein bisschen eher ankommt, 6.20 Uhr statt 6.50 Uhr, und musste mich dann wirklich beeilen, um rechtzeitig noch dort zu sein. Das hat dann aber alles funktioniert und da am Terminal war kein Mensch, wenn man das dann vergleicht mit einem Leroy Sané, der in Istanbul von 15.000 Leuten empfangen wurde. Ich konnte da schalten und walten, also war direkt, als ich dann dort war, auch direkt vorm Eingang des VIP-Terminals am Münchner Flughafen, und dann kam er dann auch gegen 6.40 Uhr etwa raus. Also musste ja erst landen und wurde dann empfangen genommen von Teammanager Sonny Scherer und 4 weiteren Bayern-Mitarbeitern. Da haben wir dann auch schon gesehen, dass da Videos aufgenommen wurden, Fotos von ihm aufgenommen wurden und er dann auch den Daumen nach oben gestreckt hat für einen Wechsel zum FC Bayern. War generell ein anstrengender Tag für ihn. 14 Stunden Anreise aus Tokio und dann direkt vom Flughafen auch schon losgefahren Richtung Medical.
Im Zweifel noch mal ein bisschen anstrengender als bei uns. Torben, du hast dann den Daumen gehoben am Krankenhaus beim Herzige Brüder, hast ihn da weiter in Empfang genommen sozusagen. Wie war es und kannst du weißt es jetzt, aber du weißt es auch so als Ex-Profi, wie laufen diese ganzen Checks dann ab? Was wird da mit einem gemacht, in Anführungszeichen?
Ja, um 8:08, um es ganz genau zu nehmen, ist er vorgefahren, aber wie gesagt, so richtig viel zu sehen natürlich nicht. Verdunkelte Scheiben konnten ihn erahnen bzw. schon erkennen, aber um da gescheite Videos oder Fotos zu machen, halt nicht. Und obligatorischer Test, den natürlich die Neuzugänge immer machen müssen, das ist eh klar, aber hat sich natürlich jetzt angeboten, weil die Leistungsdiagnostik eh angestanden ist von allen Spielern, die auch Pflicht und Usus ist vor einer Saison. Bei ihnen dann natürlich auch nochmal ein bisschen breiter gestreut, diese Medicals, die dann natürlich vor einer Verpflichtung getätigt werden. Also da wird er auf Herz und Nieren im wahrsten Sinne des Wortes gecheckt, macht ein Belastungs-EKG, da wird das Herz durchleuchtet, Lungenfunktionstest, Bluttest, all diese Geschichten werden da gemacht. Und ist jetzt nicht diese ganz extreme Belastung, da auf dem Ergometer ein bisschen zu strampeln, aber dann ging es auch um 10 Uhr schon wieder weiter Richtung Sebener Straße, wo dann nach der internistischen und radiologischen Untersuchung dann eben auch noch der orthopädische Teil ansteht, und der wird dann auch wie jedes Jahr und wie immer dann auch an der Sebener Straße durchgeführt.
Jo, an der Sebener Straße ging es dann eben auch für uns weiter. Ich habe da sozusagen auf dich und auf Luis Diaz gewartet. Torben, du bist dann rübergekommen. Wir haben auch mit ein paar Fans gequatscht. Die waren oder sind schon eher positiver Dinge, haben schon Lust auf den Spieler. Aber hier und da gibt es dann natürlich auch Zweifel. Das Alter ist doch schon immerhin 28, die Ablöse relativ hoch mit knapp 70 Millionen. Erstmal rein sportlich, bevor wir so aufs Menschliche auch noch kommen. Ich finde, es ist jetzt komplett abhängig von der Leistung, ob man sagt, es ist ein guter Transfer letztendlich oder nicht. Wenn der jetzt 2 Jahre lang jeweils irgendwie 15, 20 Scorer liefert, dann kann man wahrscheinlich auch sagen, es sind knapp 70 Millionen, die gut investiert sind. Aber er muss halt eben auch liefern letztendlich. Ist aber erstmal schwer einzuschätzen. Andere Liga, andere Mannschaft, andere Spielweise auch. Wie seht ihr es denn, Kerry, vielleicht du zuerst, ist er diese sofort besonders gute Verstärkung, die man sich erhofft aus Sicht des FC Bayern?
Ja, er kann dieser Spieler sein, definitiv. Und wenn wir darüber diskutieren, wird er jetzt möglicherweise der zweite Sadio Mané. Also es ist natürlich auch damals so gewesen, dass Sadio Mané für Robert Lewandowski kam, für einen Mittelstürmer, und dann irgendwie eine Rolle einnehmen musste, die er selbst auch so gar nicht richtig kannte, nicht richtig integriert wurde, sich nicht richtig wohlgefühlt hat bei den Bayern. Bei Diaz ist es schon jemand, der jetzt auch wirklich als Nachfolger von Leroy Sané für die linke Außenbahn kommt und der auch wirklich diese Seite dann auch beackern soll. und da auch gut ins System und in die Spielweise von Kompanie passt, weil es ist einer der pressingstärksten Spieler in der Premier League. Es ist jemand, der giftig, gierig vorne anläuft. Und das passt ja zum Spielstil auch von Vincent Kompanie. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass es für die Bundesliga jetzt allemal auch reichen sollte. Ob es dann in der Champions League passt, wird man sehen. Aber der Spieler an sich bringt viel Qualität mit. Und ich muss dann auch immer schmunzeln, wenn es heißt, ja, mit 28, 29 ist man schon irgendwie alt. Also ich sitze hier mit meinen 32 Jahren und da kann er nur drüber lachen. Also der kann schon noch 3-4 Jahre auf dem Top-Niveau performen, auch als Außenstürmer, auch als jemand, der natürlich von seiner Schnelligkeit abhängt. Aber, und da bin ich wirklich gespannt drauf, er ist auch technisch gut und wird sicher auch, was jetzt Passqualität angeht, die Mannschaft nochmal vorne verbessern. Wenn ich das jetzt mit Sané vergleiche, der häufig dann im Moment des Abspiels verpasst hat, manchmal auch einen Fehlpass gespielt hat, also da ist er schon der bessere Spieler. Ich sehe nur die Gefahr bei ihm, dass er eben möglicherweise dann auch diese Schwierigkeiten hat, sich in diese Mannschaft zu integrieren als Typ, weil er eben kein Deutsch spricht, weil er Englisch ganz gut versteht, aber auch kaum Englisch spricht. Also das ist schon eine Herausforderung für die Bayern, weil wir haben alle gesehen, Brian Zaragoza, was passiert, wenn jetzt jemand nicht den Anweisungen des Trainerteams dann auch richtig folgen kann, weil er die Sprache nicht versteht.
Tom, wie siehst du ihn sportlich? Wie ist dein Bild von ihm?
Ja, Soforthilfe, ne? Also da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Jetzt kann man natürlich über das Alter diskutieren. Es ist ja jetzt, wie gesagt, auch hoch angelegtes Geld für die Bayern. Der dritthöchste Transfer, den die Bayern tätigen nach Kane und nach Lucas Hernandez. Aber mit Blick, wie gesagt, noch ist er 28, mit 32 bist du auch noch in der Lage, entsprechend auf diesem Niveau zu spielen. Aber es ist natürlich kein zukunftsorientierter Transfer, um Gelder zu generieren, dass du sagst, okay, den kann ich in 3-4 Jahren nochmal wieder für 50, 40 Millionen verkaufen. Also das Geld ist in dem Sinne mal vorsichtig genannt verbrannt. Aber um jetzt sportlich den Kader wieder konkurrenzfähig zu machen, halte ich ihn auch für einen exzellenten Spieler. Das ist ein Kämpfer, das ist so ein Krieger, das ist so ein Mentalitätsspieler, der dahingehend gehen auch eine andere Körpersprache an den Tag legt als ein Leroy Sané. Die sind von den Statistiken relativ ähnlich. Luis Diaz mit der besseren Chancenverwertung in der letzten Champions League-Saison 3 Tore gemacht, Leroy 1, dafür aber in den entsprechenden nationalen Ligen umgekehrt. Aber ich halte das schon für einen richtig guten Transfer. Aber was wir auch alle gesagt haben, die Integration in diese Mannschaft, was sehr, sehr wichtig ist, wenn du siehst, dass die Interviews von ihm dann auch immer von McAllister oder von Allison dann in der Mixzone oder in der Pressekonferenz übersetzt werden müssen, dann ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, ob er es nicht annehmen will, ob er es nicht kann oder wie auch immer. Aber dieses Integrieren in diese Mannschaft, auch was die Sprache angeht, halte ich auch für einen ganz, ganz wesentlichen Aspekt. Und abschließend, gerade auch was das System angeht, der arbeitet auch gierig nach hinten, also den Ball mag er nicht so gerne verlieren, setzt da entsprechend nach und von daher ist es schon ein gutes Gesamtpaket, aber wie gesagt, Kohle hast du da auch ein bisschen in den Sand gesetzt, zumindest was den Wiederverkauf angeht.
Ich dürfte ihn ein paar Mal in der Premier League auch sehen im Stadion. Das ist so ein Spieler, der irgendwie am Ball bleibt, wo du dir denkst, also wie macht er das eigentlich, warum macht er das eigentlich? Er ist jetzt nicht der ganz, ganz, ganz filigrane Dribbler wie Jamal Musiala oder so, aber er ist eben super schwer vom Ball zu trennen, läuft unglaublich viel, arbeitet viel und ist auch torgefährlich, hat einen guten Abschluss, also echt schon ein gutes Paket und ich finde, er bringt eben nochmal so ein bisschen eine andere Komponente auch ins Offensivspiel der Bayern. Apropos Integration noch, Tom, hast du das selbst oder hoffentlich nicht selbst, aber im Zweifel beim Mitspieler mal erlebt, dass dieses Integrieren eben nicht funktioniert hat in deiner Karriere und sich dann eben Mitspieler entsprechend schwer getan hat?
Ja, da gab's Fälle bei uns. Natürlich einmal eine Sprachbarriere, wo dann eben du auch gemerkt hast, da ist nicht so die Eigenverantwortung da oder wurde schon versucht zu unterstützen, auch mit Sprachunterricht, aber gab aber sogar auch Fälle, Steffen Hofmann, der kam aus Österreich zu uns damals auf einer sehr zentralen Position im Mittelfeld und wurde dann von den schon im Kader befindlichen Spielern doch extremst gemobbt, nicht angespielt, geschnitten im Training, dann auch tatsächlich in den Spielen, dass es dann tatsächlich auch dazu geführt hat, dass Steffen relativ kurz dann auch nur bei uns gewesen ist, wo wir auch versucht haben, darauf hinzuwirken, auch als Mannschaft, als erfahrene Spieler, aber das war tatsächlich dann auch nicht ganz so einfach, ne? Aber das ist dann eben nicht die Kehrseite des Spielers, der nicht wollte, sondern dann eben auch Spieler, die schon da waren und dann eben auch versucht haben, das so ein bisschen zu unterbinden. Also es gibt da sicherlich auch Situationen in die eine oder andere Richtung, die wo die Integration dann eben halt nicht ganz so gut und günstig verläuft.
Steffen Hofmann habe ich vor ein paar Jahren mal gequatscht, war noch, ich glaube jetzt nicht mehr Sportdirektor in Wien, guter Typ, und hat aber damals auch erzählt, dass er sich am Anfang auch in Österreich dann ganz schwer getan hat, weil ja die Leute eben gesagt haben, was ist der Ausdruck auf Österreich, Piefgesau, also quasi ein Deutscher, der eben nicht so richtig integriert werden will, aber eigentlich sehr guter Typ, naja, das noch am Rande. Ansonsten vielleicht noch ein Zitat zumindest von Luis Diaz. Es wurde eben jetzt mittlerweile vor 14 Minuten offiziell. Ich bin sehr glücklich. Es bedeutet mir sehr viel, Teil des FC Bayern zu sein. Das ist einer der größten Clubs der Welt. Ich möchte meinem neuen Team mit meiner Art Fußball zu spielen und meiner Persönlichkeit helfen. Mein Ziel ist es, alle Titel zu gewinnen, die möglich sind. Dafür werden wir als Mannschaft jeden Tag arbeiten. Klingt erstmal vielversprechend, würde ich sagen. Klassisch. Er ist dann auch... Klassisch, das stimmt. Er ist dann natürlich auch einer, der gesetzt ist, und dann liest sich die Offensive der Bayern schon jetzt auch sehr, sehr gut, finde ich. Wenn du Olise über rechts hast, ihn über links, Musiala, wenn er dann wieder fit ist, wird er leider noch eine gute Weile dauern, aber Kane dann vorne mit drin, das liest sich schon so gut. Würde dir sagen, dann die Offensive, auch wenn jetzt nichts mehr dazukommt, ist auch international auf diesem Top-Niveau?
Also ich würde sagen eher nein, weil du brauchst noch jemanden vorne. Also du musst noch einen weiteren Spieler holen, das ist auch weiter der Plan, weil aktuell hast du ja keinen Zehner in der Mannschaft. Wir haben jetzt Leroy Sané durch Luis Diaz ersetzt, können die Bayern natürlich sagen, aber was ist mit Thomas Müller, was ist noch zusätzlich Matthijs Tel, Brian Zaragoza, fallen ja Spieler einfach weg, fällt Personal weg, und wir wissen auch, ein Kingsley Coman ist verletzungsanfällig, ein Serge Gnabry, da kannst du nicht die ganze Saison mit planen. Ja, da gibt's noch einen Paul Wanner, theoretisch aktuell, der aber auch eigentlich eher gehen möchte, weil er viel Spielzeit will. Schwierige Situation. Ich würde an Bayerns Stelle schon noch versuchen, was dazuzunehmen. Oder halt dann radikal zu sagen, wir setzen jetzt auf die jungen Spieler und gehen noch mal eine Saison, oder gehen in eine Saison mit dem klaren Ziel, dann auch solche Spieler wie Wanner oder auch Leonard Kral häufiger spielen zu lassen und eben nicht nur zu sagen, ja, die trainieren jetzt mal schön mit und dann schauen wir mal, ob sie spielen. Also da musst du als Verein dann auch eine klare Entscheidung treffen. Aber klar, die Namen, die du jetzt genannt hast, für Linksaußen, für Rechtsaußen, gerade mit Olise, der nochmal einen Schritt nach vorne machen wird, bin ich überzeugt, gerade mit einem Harry Kane, den du immer anspielen kannst, der immer Tore erzielen wird, ist das schon eine sehr gute Offensive, vor allem natürlich, um den Bundesliga-Titel zu verteidigen.
Ja. Ja, nach wie vor keine großartige weitere Bewegung. Mein Nick Leistungstest gemacht ist am Tegernsee mit dem VfB Stuttgart. Die Aussagen zumindest der Stuttgarter Verantwortlichen, jetzt auch die ganz frischen, lassen ja relativ klar durchblicken. Und es wird dann am Ende sicherlich nur über einen Mondpreis gehen. Bin gespannt oder denke nicht, dass die Bayern das zahlen werden. Also alles, was da über 50 hinausgeht, halte ich für Wahnsinn für einen Spieler, der nochmals eine gute Serie gespielt hat beim VfB Stuttgart. Man muss gucken, wo er herkommt, wie er da performt hat und ob dann eben so eine Saison und eine gute U21-EM dann der Punkt sein soll, wo die Bayern so viel Kohle dann zahlen müssten, um ihn zu bekommen. Das halte ich für absolut fatal und würde ich tatsächlich nicht machen für Nick Woltemade. Und ja, was die Offensive angeht, klar liest sich die erste Elf dann relativ gut bis sehr gut vorne, aber wie Kerry schon sagt, keine Konstanz, wir wissen um die Verletzungsanfälligkeit, die Spieler sind alle 29, 30, Gnabry, Coman, Harry Kane 32, Musiala muss man abwarten, wie lange es dauert, ist es nachher tatsächlich der Dezember oder dann die Wintervorbereitung, wo er dann richtig fit auch erst in die Rückrunde kommt. Klar, du hast Varianten, du kannst Olise auch auf der 10 spielen lassen, kannst auch King und Gnabry dann über die Außen spielen lassen, kannst Gnabry auf die 10 stellen, aber es sind alles keine Optimallösungen für mich und deswegen müssen die Bayern da sicherlich nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden oder komplett auch bei Kerry, Paul Wanner, du hast einen Spieler, der extrem gereift ist, der diesen Weg genommen hat über diese Leihvereine und der sicherlich auch als Spieler neben so großen Persönlichkeiten wie Kane, wie dann hinter sich Kimmich mit Olise, Goretzka, Gnabry, Coman, neben diesen Spielern sicherlich auch reifen kann. Und warum dann eben auch nicht das auch mal klar kommunizieren, formulieren und dann eben halt sagen, komm, wir gehen mit Paul Wanner dann auch in die kommende Saison und lass ihn doch mal auf der Position das ein oder andere Spiel auch machen.
Ja, sorry, vor allem wenn man einen Woltemade holen würde für, weil wie du gesagt hast, Torben, für 50, 60 Millionen, kannst du auch mal einem Paul Wanner jetzt die Möglichkeiten der Vorbereitung geben, ja, die auch beide in der U21 spielen. Klar, Nick Woltemade ist noch einen Schritt weiter voraus, Aber Paul Wanner hat das gerade auch in Heidenheim in der Hinserie gut gemacht. Warum? Weil Heidenheim auch versucht hat, mitzuspielen. So, und jetzt sagen natürlich viele, ja, der hat ja in der Rückrunde nicht mehr gespielt und er hat gar nicht mehr gut gespielt. Ja, weil Heidenheim auch komplett das Spiel umgestellt hat, weil Frank Schmidt auch gesagt hat, wir müssen jetzt Abstiegskampf spielen, wir müssen uns jetzt diesem Abstiegskampf auch entgegenstellen. Und das Spiel hat sich verändert von Heidenheim. Es wurden viele hohe Bälle gespielt, es wurde nicht mehr so durchkombiniert wie in der Hinrunde, als noch ein bisschen mehr die Leichtigkeit da war. Und ich bin mir sicher, Paul Wanner in einer Mannschaft, die viel Ballbesitz hat, die viel auch mit dem Ball anfangen will, wie der FC Bayern, die zocken, da kann der richtig aufgehen. Deswegen, ich würde ihm wirklich die Möglichkeit geben, bevor ich dann jetzt sage, ich gebe eine Summe 50 plus aus, weil der Junge charakterlich auch einfach, das muss ich ganz klar sagen, habe ihn jetzt auch schon viele Jahre begleitet, das ist einfach top und wird auch teilweise in der Öffentlichkeit ein bisschen falsch dargestellt.
Und die anderen internationalen Mannschaften machen es ja ähnlich. Wir haben ja auch darüber, als wir über den Campus gesprochen haben, ne? Nehmen wir Barcelona, nehmen wir Chelsea, nehmen wir 1. FC Köln auch als nationales Beispiel, die aus der Not eine Tugend gemacht haben und dann eben, weil sie nicht transferieren durften und konnten, halt ganz einfach dann auch diesen Weg gewählt haben mit dann eben halt jungen Spielern. Und die Bayern nochmals, sie schreiben sich das auf die Fahne und wollen das ja auch in Zukunft machen, dass der ein oder andere dann eben halt auch mal durchrutscht. Und dann kannst du ja auch das verargumentieren, also sowieso nach außen, aber auch intern nach innen und zu sagen, hey, wir haben mit Paul, der jetzt ein Spieler, wo wir es ganz einfach probieren. Und der wird reifen und der wird besser. Wenn du überragende Kicker neben dir hast, dann könnte selbst ich Holzfuß versuchen, auf der 10 zu spielen und wird dann wahrscheinlich auch noch funktionieren.
Da würde ich dann vielleicht die Grenze ziehen, ansonsten gehe ich aber mit. aber dann sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema und eben jungen Spielern, denen man nicht so sehr das Vertrauen schenkt und die sich dann verabschieden, so wie es jetzt bei Adam Asnou ist, wechselt zum FC Everton. Der Linksverteidiger, 19 Jahre jung eben, und hat von Max Eberl auch noch so ein bisschen eine mitbekommen. Hat zwar gesagt, dass er das natürlich bedauert, aber er hat sich's nicht ganz so vorgestellt. Ich habe das Zitat gerade, ich finde es gerade nicht. Ja doch, hier. Generell steht die Tür jedem offen, sich bei den Profis des FC Bayern dauerhaft zu etablieren, der jeden Tag alles für unsere gemeinsamen Ziele abruft. Heißt übersetzt, Kerry, so ein kleines bisschen mehr Geduld und ein bisschen mehr Engagement wäre schön gewesen von oder bei Adam Asnou?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war jetzt auch in Amerika mit dabei und was ich aus der Mannschaft auch gehört habe und auch generell aus dem Umfeld ist, dass er sich eben hat hängen lassen, auch im Training nicht mehr die Einstellung an den Tag gelegt hat, die es dann auch braucht, um sich beim FC Bayern zu behaupten. Und wenn Vincent Kompany eines nicht mag, dann Spieler, die irgendwie schleifen lassen, die vielleicht auch ein bisschen zu viel von sich selbst halten. Auf der anderen Seite muss man dem Spieler auch zugestehen, dass ihm Sachen in der Vergangenheit schon mehrfach versprochen wurden, nämlich Einsatzmöglichkeiten, einen ähnlichen Weg, den auch sein Kumpel Lamine Yamal beim FC Barcelona eingeschlagen hat. Also ihm wurde schon auch Honig ums Maul geschmiert. Das war dann auch ein Fehler definitiv des Vereins. Ich finde es jetzt nicht die feine Art von Max Eberl, das öffentlich so zu sagen, muss ich ganz ehrlich da auch hinzufügen. Hätte er sich ganz ehrlich gesagt sparen können. Am Ende ist es so, dass beide Seiten jetzt relativ glücklich wahrscheinlich darüber sind, dass es auch diese Trennung gibt, dass dieses Thema jetzt auch mal abgehakt ist, weil es bringt keinem was, wenn du einen Spieler hast, der total unzufrieden ist, der auch im Training das Gefühl hatte, zuletzt dann nur eine Art Sparringspartner zu sein oder teilweise bei Spielformen auch nur als Auffüllmasse gedient hat. Und natürlich ein Verein, der sagt, ja gut, wenn da ein Spieler rumläuft mit 19 Jahren, der sich schon sehr, sehr weiter sieht, als er vielleicht ist, dann ist es besser, wenn sich die Beteiligten dann auch trennen.
Tom, wie siehst du ihn sportlich? Wir haben ihn jetzt nicht so viel sehen können, auch im Training und in Spielen, aber hast du das Gefühl, dass er sportlich das Zeug hat, um da in der Premier League bei Everton eine Chance zu haben?
Sportlich schon, Voraussetzung, aber am Ende nicht den Biss oder die nötige Ernsthaftigkeit, um dann eben auch sich durchzusetzen, weil es geht gar nicht nur um die Bayern. Ich war auch mal ein junger Spieler und wusste, was ich zu tun habe, und ich war nicht mit so Talent gesegnet, wie es in Asnou und wie es ganz, ganz viele andere Spieler waren. Und genau das, was Kerry vorhin beschrieben hat, habe ich auch gehört, eben halt, also wenn du so ein Talent hast und wenn du die Möglichkeit hast, dann musst du halt flexen, dann musst du arbeiten, dann musst du jedes Training bei 100 sein und nicht irgendwo bei 93 oder bei 80, das geht ganz einfach nicht. Und das sind die Fehler, die halt viele Jungs auch immer machen und wo dann auch immer in der Außendarstellung gerne gesagt wird, ja, die haben doch den und warum schmeißen die nicht rein? Ja, ganz einfach, weil er trainiert wie eine Wurst, weil er halt die nötige Einstellung nicht an den Tag legt und weil er eben halt glaubt, mit Talent alleine geht's. Und davon habe ich tatsächlich als Spieler damals noch viele gehabt, wo ich gesagt habe, mit so viel Talent, unfassbar. Also der muss eigentlich irgendwann bei Barcelona, bei Bayern, keine Ahnung wo landen und sind dann tatsächlich in der Versenkung verschwunden, weil es halt einfach auch die Rübe und die Einstellung, die mentale Einstellung, aber auch die Einstellung zum Beruf und zum Training dazugehört. Und deswegen bin ich da nicht bei Kerry. Ich find's gut. Und auch richtig und wichtig, dass Max Eberl eben halt auch in so einer Pressemitteilung auch mal ein Signal und ein Zeichen setzt. Weil die kriegen natürlich immer um die Ohren und sagen, ja, warum die ganzen Youngster und die können nicht und so. Nein, die können ganz einfach nicht. Mit dieser ganz kleinen und auch klaren Botschaft zu sagen, hey, jeder hat die Chance, jeder hat die Möglichkeit, muss sie dann aber auch mit dem nötigen Einsatz dann eben halt auch befüllen. Und bin mir sicher, dass das auch der Grund ist, nicht weil Asnu halt ein schlechter Kicker ist, sondern dass für das Gesamtpaket eben halt was gefehlt hat, was meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist, um überhaupt Dauerprofi werden zu können oder sich auch gerade bei den Bayern durchzusetzen.
Wir neigen natürlich aber auch schnell dazu, finde ich, auch generell in Deutschland oder auch im Nachwuchsbereich, wenn ein Spieler eine, ja, sage ich mal, ausgeprägte Persönlichkeit hat, schon jungem Alter, der auch schon mit einem hohen Selbstbewusstsein zu Werke geht, dass wir dann sagen, okay, ist ein schwieriger Charakter. Das Ähnliche wurde übrigens auch bei einem Kenan Yıldız am Bayern Campus vor ein paar Jahren gesagt, ja, unangenehmer Charakter, besonderer Typ, wollen wir eher nicht oben haben, und wir wissen alle, wie das Ganze ausgegangen ist. Ich glaube, du brauchst auch ein gesundes Selbstvertrauen, es darf natürlich keine Arroganz werden.
Und bei Asnu, ist ja der schmale Grat, Kerry.
Das ist der schmale Grat. Und das ist bei Asnu so ein bisschen die Diskussion gewesen, klar. Aber jetzt zu sagen, okay, das liegt am Spieler, es liegt nur an der Einstellung des Spielers, ist halt auch ein bisschen billig, jetzt Fingerpointing da zu machen. Ich meine, wenn der Spieler jetzt verliehen worden wäre, dann hätte natürlich Max Eberl so ein Zitat nicht nach außen getragen. Jetzt wird der Spieler verkauft, 9 Millionen plus 3 noch an Bonuszahlungen, es gibt ein Matching Right für die Zukunft. Aber das hat für mich was von Nachtreten. Das, finde ich, muss nicht in die Öffentlichkeit. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir da mal nicht einer Meinung sind. Und ein bisschen diskutieren.
Ja, wunderbar. Gut.
Und
Charaktere sind wichtig. Seiten sehen. Ja, Charaktere sind wichtig. Aber was heißt, guter Charakter ist, wenn er halt durch die Straßen läuft und sagt, ich bin hier einfach der absolut geilste Kicker und so.
Also das hat er nicht gemacht.
Nein, aber du sagst ja, wenn man einen Charakter hat oder einen guten oder einen schwierigen oder was ist ein guter, was ein schwieriger Charakter. Also deswegen, das ist ein ganz, ganz schmaler Grat zwischen Selbstüberschätzung oder Selbstvertrauen oder vielleicht auch zu sagen, mir fällt alles in meinen Mund rein oder das läuft hier alles irgendwie von alleine. Also Charakter, wodurch zeichnet sich ein guter Charakter aus? Also das heißt jetzt nicht, ja, weil ich meine, ich bin hier der Geilste oder ich bin besonders gut oder ich schaffe das schon irgendwie, das geht schon von alleine so. Also Charaktere oder gute Charaktere sind wichtig für eine Mannschaft, ja, aber.
Aber so war es ja bei Asnu zum Beispiel zu Beginn und auch in den letzten Jahren nicht unbedingt. Also es war schon so, dass er immer wieder diesen, was du gerade angesprochen hast, dass er natürlich mit einem gesunden Selbstvertrauen auch durchgegangen ist, breite Brust und gesagt, ich kann das auf jeden Fall schaffen und ich möchte es schaffen, ich möchte einen ähnlichen Weg gehen wie mein Kumpel Lamine Yamal. Aber ja, gut, das ist natürlich, ja, natürlich hat er bei der U19 des FC Bayern auch teilweise als Kapitän echt performt, hat echt gut gespielt. Und da, finde ich, hat dann der Mut des Vereins auch in so einem Moment gefehlt, zu sagen, okay, anstatt eines Rafa Guerrero lasse ich jetzt nochmal Adam Asnu hinten links spielen. Und er hat dann in der vergangenen Saison, da erinnere ich mich, ein Spiel auch hinten links gemacht, wurde hinten raus dann nochmal eingewechselt für eine Viertelstunde und hat dann da bei einem Gegentor so ein bisschen gepennt, schlechte Rückwärtsbewegung. Und dann war die Strafe danach, okay, dann lassen wir nicht mehr spielen. Muss man als ein Verein dann oder als Trainer vielleicht nicht einfach sagen, okay, der hat jetzt diesen Fehler gemacht, scheiße, aber wir arbeiten aktiv daran, dass das in den nächsten Spielen nicht mehr passiert und wir werfen ihn jetzt mal für 2, 3, 4 Spiele am Stück rein. Diesen Mut vermisse ich bei Kompanie, vermisse ich aber auch generell bei den Bayern. Gerade was die Bundesliga angeht, ich weiß, in der Champions League gegen Inter Mailand kannst du dann so Experiment in Anführungszeichen nicht machen. Ein bisschen mehr Mut zum Risiko, das würde ich mir für die Zukunft wünschen, weil du kommst nicht drum herum. Um junge Spieler.
Beste Beispiel. Gut genannt, Kerry. Gibt ein Paradebeispiel. Torben Hoffmann, Eigentor mit Bayern 04 Leverkusen nach 102 Sekunden. Danach habe ich auch gedacht, Top-Vorbereitung, Wintervorbereitung, habe das Spiel davor gemacht. Dann habe ich auch gedacht, ein guter Trainer, Christoph Daum, war es, dass er mich dann halt im nächsten Spiel, wir hatten eine englische Woche, auch direkt wieder spielen lässt. Sportskamera Torben Hoffmann, 2 Wochen auf der Tribüne und dann irgendwann mal wieder. Also das kenne ich schon auch und deswegen bin ich da bei dir. Klar, gibt auch andere Mittel und Wege, aber kennt dieses Beispiel.
Besonders schön fand ich danach das Interview mit Rainer Kallmund, der sagt, der Hoffmann, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber in seiner typischen schönen Kalli-Art. Der Vollständigkeit halber vielleicht noch, also es wird zumindest ein schwieriges Duell für Adam Asnuda auf der Linksverteidigerposition bei Everton. Jetzt schreien uns die Katzen von Torben wieder an. Da ist nämlich Vitali Mykolenko, seines Zeichens auch ukrainischer Nationalspieler, hat auch schon über 100 Premier League Spiele gemacht. Also da wird es zumindest nicht so ganz einfach für Adam Asnou. Sind wir gespannt.
Kann auch weiter vorne spielen. Ist für mich jemand, der auch auf dem linken Flügel außen offensiv spielen kann, der auch rechts spielen kann, hat er beim Campus oder bei den Bayern in der Jugend U23 auch häufiger gemacht. Das ist ein sehr technisch starker Spieler, den du einfach immer von der Leine lassen musst, meiner Meinung nach.
Hey. Stimmt, guter Hinweis. Da ist die Katze. Ja, ist sie brav?
Hey, sehr brav.
Okay, im Gegensatz zum Besitzer. Ja, dann lasst uns noch kurz über mögliche weitere Abgänge sprechen. Immer wieder die Namen, die auftauchen und immer wieder gehandelt werden. Kim, Palinja, Coman. Gibt nicht wirklich was Neues. Wir bleiben dran und harren der Dinge, würde ich sagen. Oder, Kerry, kann man so zusammenfassen?
Ja, also es ist jetzt schon so, dass da nichts Konkretes auf dem Tisch liegt für keinen der genannten. Coman wäre auch fahrlässig, ihn abzugeben. Da ist auch eigentlich das Commitment von beiden Seiten, da weiterzumachen. War auch schon in den USA der Fall. Kim hängt jetzt vom Markt einfach auch ab, ob da noch was aufgeht, aber wir wissen alle, die Engländer, die sind immer noch so ein bisschen am Schlafen. Wir fangen jetzt langsam, die fangen jetzt langsam an, im August dann mal aufzuwachen und dann auch noch Transfers hinten rauszumachen. Da kann eine Tür aufgehen, Palinja dasselbe, Tottenham ist interessiert, aber das ist eben dann auch die Gefahr gewesen, der Bayern vor einem Jahr einen Spieler aus der Premier League zu holen mit dann schon einem etwas fortgeschritteneren Alter, dann hast du nicht mehr die Möglichkeit, diese Summe auch wieder einzunehmen, vor allem wenn der Spieler dann eben nicht so performt. Und deswegen müssen die Bayern sich darauf einstellen, wenn sie Palinja abgeben, dann wahrscheinlich eher zu einem Schnäppchenpreis.
Ein Abgang steht schon länger fest, wie wir wissen. Und jetzt gibt es aber auch fast schon fix einen neuen Verein bei Thomas Müller. Torben, da auch gern von dir einmal Aufklärung. Wie schaut's aus bei ihm? Er hat sich, so wie es aussieht, zumindest so halb entschieden.
Ja, Vancouver Whitecaps geht nach Kanada und freut sich sehr auf die neue Aufgabe. Gibt ja diese Discovery Rights, die hat ja Cincinnati gehabt, diese Vorkaufsrechte und Verhandlungsrechte, die müssen dann entsprechend getauscht oder abgekauft werden. Das ist in dem Fall jetzt passiert. Und es war ja eigentlich diese zwei Vereine, LAFC, Partnerclub vom FC Bayern München und dann eben Vancouver. Und da ist die Entscheidung gefallen und Thomas spielt weiter, was mich persönlich sehr freut, dass er da nochmal, weil er Bock hat, weil er halt einfach körperlich noch in der Verfassung ist, in dem Zustand ist, selber noch Lust hat, neue Herausforderungen zu wählen, seine Expertise weitergeben zu können, neue Liga auszuprobieren, mit Blick auf die WM nächstes Jahr natürlich da auch irgendwo mit Botschafter sein zu können auch. Und von daher freue ich mich sehr, dass er da noch weitermacht.
Ich habe gestern mal ganz kurz mit Michael Leopold, unserem geschätzten Kollegen, geschrieben. Der kennt ihn ja ganz gut aus. Mittlerweile wahrscheinlich hunderten Interviews und der ein oder anderen Veranstaltung. Und der kennt Vancouver auch, alter Eishockey-Crack, und meinte, das passt ganz gut. Also kann sich da sehr gut vorstellen, einfach stadttechnisch, umfeldtechnisch, dass das dann eben das ist, wo Thomas Müller sich auch entsprechend wohlfühlt. Und Sven Ulreich fühlt sich sehr wohl in München.
Ich glaube, Kanada ist unbedingt auch ein Ort, den ich unbedingt mal ansteuern möchte. Weil du einfach absolute Berge hast, Wälder hast. Das ist für Thomas Müller, glaube ich, da ein absolutes Paradies. Da kann er charakterlich auch nochmal, was heißt reifen, aber er kann nochmal einfach den Horizont auch erweitern. Dieses Thema, klar, er spielt dort Fußball, aber als Mensch auch nochmal sich weiterzuentwickeln, ich glaube, das kannst du dort richtig, richtig gut und du kannst auch abschalten, wenn du Bock hast. Kalifornien ist auch schön, aber L.A. als Stadt, schon auch jetzt eher so ein bisschen, ja, Downtown. Ich glaube, wer Downtown schon mal war, der weiß, was ich meine.
Unser USA-Korrespondent Kerry Hau, zuletzt gefühlt 3 Monate in den USA bei der WM unterwegs gewesen. Jetzt hast du mir die Überleitung geklaut. Es ging um sehr wohlfühlen. Und ich meinte, Sven Ulreich fühlt sich sehr wohl in München und hat deshalb wieder seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Überschrift: Torben, perfekter dritter Keeper, oder?
Absolut. Ulle seit 2015 da mit einem Jahr nochmal Unterbrechung. Absolut hoch angesehen in der Kabine, unwahrscheinlich loyaler Typ zum Verein. Man sieht es ja auch manchmal, wenn er dann auf der Auswechselbank da auch nochmal Gas gibt und seine Emotionen freien Lauf lassen kann. Aber nein, nicht für die Kabine und in der Kabine sehr, sehr wichtig, sehr loyal auch zu den Torhütern, charakterlich ein einwandfreier, super Kerl und Mensch und freue mich für ihn persönlich, dass es da noch ein Jahr weitergeht, nach ja nicht ganz einfachen Zeiten zuletzt im privaten Umfeld. Und von daher, ja, Ulle, noch ein Jahr weiter, ist, glaube ich, für alle handelnden Personen. Ich glaube, Manu wird sich freuen. Jonas Urbig kann auch und wird auch durch ihn noch weiter lernen. Und von daher ist das da eine super Torwart-Kombo, die nach wie vor da ist. Du hast mit Urbig dann eben einen jungen Stellvertreter. Du hast mit Leon Klarnack dann eben halt auch noch einen ganz, ganz jungen dahinter. Also von daher ist diese Konstellation auf der Torhüterposition da mit der Verlängerung von Ulle auch für mich perfekt.
Unterschreibe ich. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er dann auch einer ist, der vielleicht langfristig auch im Verein gehalten wird, auch wenn es vielleicht dann mit der aktiven Karriere vorbei ist. Tom Starke ist ja ein gutes Beispiel, Torwarttrainer bei den Bayern gewesen, jetzt am Campus aktiv, um eben die jungen Torhüter zu schulen. Und das Modell gefällt den Bayern ja sowieso. Haben wir noch was zum Thema Transfers? Ich frage mal blöd. Fällt euch noch was ein? Ich glaube, wir haben eigentlich fast alle Namen besprochen. Alle fixen Sachen, die Gerüchte. Wir bleiben Kleinsam, natürlich dran. Wasser.
Oh ja, hast du noch vergessen.
Schieß
los. Ja, Wechsel zu Celta Vigo. Die Bayern haben eine Leihe mit einer Kaufoption vereinbart, die zu einer Kaufpflicht wird, wenn da gewisse Parameter erreicht werden. Also da geht es um Spielzeit, um die Anzahl der Einsatzminuten und auch um die Endplatzierung von Celta Vigo in der spanischen Liga. Also sie dürfen nicht hinter dem 13. Platz landen, sonst wird diese oder verfällt diese Kaufpflicht. Aber dieser Mannschaft traue ich es auch zu, da jetzt unter die ersten 10 zu kommen. Die sind jetzt in der Europa League oder haben sich für die Europa League qualifiziert. Spannendes Projekt. Ist für ihn auch gut, für Saragossa Europa League, gutes Niveau. Kann sich da auf europäischem Level auch ein bisschen beweisen. Und in Galicien lässt sich es auch sehr gut leben.
Der Spanier, USA-Korrespondent, Spanien-Experte. Tausendsasser, Kerry Hau. Frage an den Ex hatten wir jetzt logischerweise 2 Wochen gar nicht. Ich glaube, die Woche davor auch nicht, Torben. Wie ist das, wenn das ganze
Frage
Stadion...
Frage an die Ex.
Lieber nicht. Wie ist das, wenn das ganze Stadion einem zujubelt oder ausbuht oder seinen Namen ruft etc., wenn sich, ich sage mal, 20, 30, 40.000 Leute auf einen fokussieren und einen dann eben so, ja... in den Fokus nehmen. Wie fühlt sich das an?
Tatsächlich geil. Also mich hat's immer gepusht. Natürlich, wenn die eigenen Fans dir zujubeln, dann ist das die Motivation, die dir hilft. Auf der anderen Seite, wenn dich der gegnerische Block oder ein Auswärtsfans ausbuhen, dann kann das auch Motivation sein, aber das ist dann auch wieder Frage des Charakters. Da bin ich wieder dabei zu sagen, es gibt Spieler, die können das ganz gut ausblenden oder die brauchen das, um sich selber zu motivieren, um dann eben zu sagen, hey, im nächsten Zweikampf flex ich eben halt noch intensiver oder versuche noch klarer den Ball zu spielen und gibt aber auch dann Spieler sicherlich den das dann nervlich so ein bisschen zu schaffen macht. Aber ich habe immer für mich versucht, daraus Motivation, das Positive zu ziehen und hat mich eigentlich grundsätzlich gepusht. Schlimm ist natürlich, wenn dann das Heimpublikum, wenn du Fehler machst oder dir irgendwas passiert oder wie auch immer und dann irgendwann aus Situationen das eigene Publikum dich auspfeift. Da gibt es ja auch genügend Situationen, wenn ein Spieler den Verein verlassen will oder wie auch immer. Dann ist das schon schwer, damit umzugehen. Das sage ich ganz ehrlich, das ist dann schon schwierig, das zu kanalisieren. Aber ansonsten, ob Heim-, ob Auswärtsfans, Atmosphäre, Buhen, das kann schon was mit dir machen. Also auch positiv.
Deshalb fand ich es jetzt zuletzt auch immer sehr unpassend, dass auch während der EM jetzt hier im eigenen Lande wieder gegen Kukureya auch immer noch gebuht wurde. Ja, ja, er hat ein Handspiel begangen, ob er jetzt so viel dafür konnte und ob es jetzt böse gemeint war, steht auf einem anderen Blatt Papier. Kerry, was war bei dir die größte Kulisse mal? Irgendwie Relegationsspiel oder Derby oder irgendwas?
Ja, Pokalfinale mal im Kreis, dann auch, ja, als ich Landesliga mal gespielt habe, da war auch einiges los, aber jetzt nicht so viel wie bei Torben. Ich muss dann auch manchmal ab und zu den einen oder anderen Spruch vertragen. Habe einmal beim Warmmachen nur gehört von der anderen Mannschaft hier, das ist doch der vom Fernseher, den kretschen wir mal ab.
Hat funktioniert?
Hat nicht funktioniert, da bin ich dann doch noch zu agil. Ja, aber das ist Fußball auf jeder Ebene, es macht einfach Spaß und das stachelt dich auch an, wenn dich der Opa irgendwie an der Seitenlinie dann, keine Ahnung, beleidigt, das war doch ein Foul oder das war doch kein Foul oder dich so ein bisschen anstachelt. Finde ich geil, Fußball, Hauptsache am Ende, wenn es dann vorbei ist, hat man sich gern und vergisst auch die eine oder andere Nicklichkeit auf dem Platz Und das ist das Schöne an dem Sport. Verbindet einfach.
Ansonsten kann ich dann noch das tiefste Niederbayern empfehlen, wo ich meine diversen Spiele absolviert habe mit der Hotel Gabe und Haut's denn mal um und so, wo man dann als Nicht-Bayer überhaupt nichts versteht. Naja, das nur am Rande. dann lass uns noch kurz vorausblicken. Erstmal vielleicht jetzt auch mit Bezug auf Luis Diaz. Torben, wie geht's die nächsten Tage weiter? Jetzt haben wir Mittwoch, 10.39 Uhr. Wie sehen die nächsten Tage aus für den FC Bayern, aber eben vor allem für den Neuzugang, der übrigens die Nummer 14 kriegt?
Heute Nachmittag Training. Natürlich hinter dem vorgezogenen Vorhang gehe ich mal von aus. Würde mich überraschen, wenn der offen bleibt. Würde mich freuen. Luis Diaz schnell im Training dabei. Gehe davon aus, dass er am Samstag auch spielen wird. War mit Liverpool schon oder ist mit Liverpool schon in der Vorbereitung gewesen, also ist da sogar möglicherweise weiter als der ein oder andere. Ja, und jetzt geht's halt eben in dieser ganz kurzen Vorbereitungsphase, die ist wirklich sehr kurz nach 3 Wochen Urlaub, der nötig war, da jetzt möglichst schnell wieder in die Spur zu finden, die Abläufe hinzubekommen. Ich glaube, körperlich wird das jetzt nicht so extrem sein, da war es eher wichtig, nochmal zu regenerieren. Die haben ihre Lauftrainingspläne mitbekommen, also liegen nicht nur auf der faulen Haut und von daher ja, diese Testspiele nutzen, um da die Automatismen schnell reinzubekommen und dann ja möglichst gut in die Saison reinzustarten. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Ist auch ein kleines Risiko mit dabei, eben halt so eine ganz, ganz extrem kurze Vorbereitungsphase zu wählen. Aber aus Regenerationssicht und eben halt mental die Birne mal frei zu bekommen, war das unabdingbar, weil wir haben wieder eine lange Saison. Die Weltmeisterschaft steht dann im nächsten Sommer vor der Tür. Also die Belastung ist irre und ich bin tatsächlich gespannt, generell jetzt nicht nur bei den Bayern, wie die Spieler, wie die Top-Spieler, die eben halt auch Nationalspieler sind und hoch belastet sind mit Champions League und so weiter, wie die durch diese Saison durchgehen. Also ich hoffe, toi, 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 wir sehen möglichst alle besten Spieler bei der Weltmeisterschaft. Habt aber meine Zweifel.
Ja, leider. Genau, der Vollständigkeit halber jetzt eben Samstag das Testspiel gegen Lyon, dann noch Tottenham, Zürich als weitere Tests und dann geht's so richtig los am 16.8. der Franz Beckenbauer Supercup in Stuttgart, also Pokalsieger versus Meister gegen den VfB und dann der Auftakt Freitagabend, 22.8. gegen RB Leipzig, übrigens dann live bei uns der Flutlichtfreitag, entweder mit ja, beziehungsweise mit einem Kommentatoren, du auf jeden Fall, entweder Frank Buschmann oder Schmiso, quasi älterer Kommentator, jüngerer oder sogar Vater, Sohn, Hansi Küpper, Corny Küpper, eines der beiden Duos wird es dann eben machen. Kerry, abschließend vielleicht noch, Bayern erstmal einigermaßen gut aufgestellt mit Blick auf die Saison, es muss noch ein bisschen was passieren, transfertechnisch gerade in der Offensive, da sind wir uns einig, aber ansonsten personell etc., hast du ein gutes Gefühl aus Bayern Sicht?
Wie gesagt, schon mehrfach jetzt auch in dieser Podcast-Folge für die Bundesliga wird es allemal reichen. International müssen wir abwarten. Gerade auch DFB-Pokal sollte mal wieder wirklich priorisiert werden nach so vielen Jahren ohne Berlin. Ich glaube, Torben wird auch gerne mal wieder nach Berlin zu einem Pokalfinale. Würde sich gerne mal auch aus beruflicher Sicht wieder geben, diese Dienstreise. Deswegen da toi toi. Und transfertechnisch, ja, sollten die Bayern auch mit Blick auf die nächsten Jahre dann schon schauen, dass sie auch was auf den Außenverteidigerpositionen machen. Das ist in dieser Saison jetzt keine Prio, in diesem Sommer zumindest. Und eventuell auch im zentralen Mittelfeld. Da brauchen sie schon, finde ich, einen kreativen Spieler. Rein Gravenberg wäre eigentlich ideal, aber der ist ja mittlerweile in Liverpool. Deswegen müssen da auch die Verantwortlichen schauen, dass sie diese Mannschaft weiter verbessern.
Dann würde ich sagen, haben wir heute mal eine einigermaßen richtig knackige Folge aufs Parkett gezaubert, knapp 40 Minuten. Würde ich sagen, bis nächsten Mittwoch. Danke euch beiden und bis bald.
Ciao.
Ciao, ciao.
Wir sind 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.